Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Team Radio Podcast zum Formel 1 Grand Prix in Japan. Es ist wieder alles back to normal, mehr oder weniger. Wie erwartet war vielleicht Australien doch nur ein Ausreißer. Nichtsdestotrotz, ich fand es besonders ab Platz 2 oder 3 ehrlich gesagt ziemlich interessant. Die Reifenstrategien und wie sich alles ausgetan hat, war bis kurz vor Schluss eigentlich nicht ganz klar, wer wo landet. Deshalb, im Grunde hat mir das Rennen ganz gut gefallen und ich frage mal, ob dem Dave das auch gut gefallen hat.
Ja, Tatsache. Also ich fand das Rennen sehr ansehnlich. Es hätte gerne zu einem etwas späteren Zeitpunkt starten können. Aber ich sag mal so, durch die Red Flag sehr früh im Rennen konnte man zumindest ein paar Minuten weiter dösen. Insofern danke an Ricardo und Albon. Aber ansonsten, wie du sagst, wir haben verschiedenste Strategien gesehen. Wir hatten als Startreifen Soft, Medium und Hard. Wir haben Medium, Medium, Hard gesehen. Wir haben Hard, Hard, Medium gesehen. Im Fall von Charles Leclerc sogar eine Einstopp-Strategie, die auch aufgegangen ist.
Ja.
Insofern, das war echt cool.
Ja. Nee, finde ich auch. Das war ziemlich durcheinander. Ich bin mir relativ sicher, dass Mercedes auch auf einen Stopp gehen wollte, aber das haben die irgendwie doch nicht hingekriegt oder es war in deren Rennen dann auch nicht ganz so sinnvoll vielleicht. Nichtsdestotrotz, bei denen war dann Zwei-Stopp auch die beste Variante, hat positionstechnisch wahrscheinlich keinen großen Unterschied gemacht, ehrlich gesagt. Nichtsdestotrotz, ich fand es ganz unterhaltsam. Der Freitag ist ein bisschen ins Wasser gefallen und ja.
Im wahrsten Sinne des Wortes tatsächlich.
Ja. Ja.
Ja, verregnet
und wer Freitag. Deshalb sehr, sehr wenig Training hatte, war Ricardo, der nämlich im ersten Training von Iwasa, glaube ich, ersetzt wurde.
Mhm.
Zweites Training ist er nicht gefahren, der hatte im Grunde nur das dritte Training, ist dann knapp von Tsunoda outqualified worden. Deshalb fand ich das gar nicht so schlecht von Ricardo eigentlich. Der hatte praktisch überhaupt kein Training, ist ganz knapp von hinter Tsunoda gewesen im Quali. Das Rennen hat dann halt nicht besonders lang gehalten und ich glaube, damit können wir auch beginnen.
Jo, hast du eventuell bei dir im Hintergrund WhatsApp noch irgendwo offen auf einem Tab? Weil ich habe das minimal leise gehört im Hintergrund.
Jetzt nicht mehr.
Okay. ja, also es gab zwei Rennstarts. Beim ersten ist Danny Ricciardo ordentlich nach hinten zurückgefallen. Und bevor es dann in die S-Kurven ging, hat er dann quasi schön in den Rückspiegel geschaut, links, weil er ist nach links gezogen, war eine Linkskurve. Hat geschaut, ob da jemand innen ist. Womit er halt nicht gerechnet hat, ist, dass außen jemand ist, und zwar Alexander Albon. Dementsprechend hat er sich ein bisschen raustragen lassen und die beiden sind kollidiert. Letztendlich war so ein bisschen, glaube ich, die gängige Meinung von den Experten und auch ein bisschen von den Fahrern, ja, ist halt ein Rennunfall. Ricardo hat natürlich die aktive Lenkbewegung gemacht auf Albon zu. Albon war halt in der Position, wo es nicht viel zu holen gab, ist am Ende halt einfach unglücklich ausgegangen und ich glaube, beide Fahrer hätten sich gerne diese Kollision gespart, weil im Fall von Ricardo, da hört man zumindest Gerüchte, er soll angezählt sein. Bei Alex Albon, ja, oder Williams allgemein, da ist es ja jetzt der dritte, ja doch ein bisschen heftigere Crash jetzt innerhalb von zwei Rennwochenenden. In Australien hat er das Auto in Training weggeworfen. Dadurch konnte Logan Sargeant nicht antreten, weil man ihm das Chassis von Sargeant gegeben hat. Jetzt ist Sargeant im Training kollidiert und dann auch nochmal Alex Albon jetzt im Rennen. Und das wird langsam echt teuer für Williams. Und jeder Crash heißt ja auch im Prinzip, ey, weniger Ressourcen für irgendwelche anderen Geschichten, so wie Upgrades.
Ja. Ja. Ich weiß gar nicht, du hast dich jetzt schön zurückgehalten beim Unfall, finde ich fantastisch natürlich. Ja, Albon Ricardo, ich muss sagen, Ricardo hat zwar die Bewegung gemacht, aber ich weiß nicht, der Albon kann nicht damit rechnen, dass Ricardo ihn da sieht. Das ist nicht möglich eigentlich. Und ich verstehe es auch nicht ganz, das ist eine Position, in der holt er nichts und es ist die natürliche Rennlinie, dass Ricardo da nach außen geht. Also Albon kann nicht damit rechnen, dass Ricardo da gerade ausfährt eigentlich. Deshalb fand ich es ein bisschen komisch, dass er da überhaupt reingegangen ist. Nichtsdestotrotz, er ist natürlich nicht schuld, weil er hat nirgends reingelenkt. Ich fand es aber auch, muss ich sagen, mittelmäßig clever, überhaupt da sich hinzustecken, wenn man weiß oder wenn man davon ausgehen kann, da geht eine Tür zu, weil der mich wahrscheinlich gar nicht sieht. Hm. Im Endeffekt, Ricardo hat die Bewegung gemacht. Ich bin sehr beruhigt, dass keine Strafe ausgesprochen wurde. Hätte ja auch interpretieren können, dass Ricardo irgendwie semi-erratic Driving gemacht hätte oder so. Weiß man ja nicht, aber in diesem Fall gut, dass sie keine Strafe gemacht haben, weil, jo, das ist halt so Shit, der passiert in Runde 1.
Ja. Ja, unglücklich gelaufen. Wie gesagt, beide hätten es gerne anders gehabt. Happens.
Ja.
Ich glaube, so kann man auch Zhou Guanyus Rennen zusammenfassen. Sauber, weiterhin überhaupt nicht auf grünen Zweig, grünen Fahrt, wie auch immer man das sagen mag. Ja, also da fehlt's auch und hapert's auch an allen Ecken und Enden und ja, mal abwarten, wann's da mal vernünftig läuft. In dem Fall soll's, glaube ich, das Getriebe gewesen sein.
Ja.
Ja.
Ja, sehr schade. Punkte wären's trotzdem eh nicht geworden, wie immer. Also Sauber hat echt eine schwere Zeit im Moment.
Ja, ist auf jeden Fall ein böser Vorbote für das, was bei Audi jetzt in erster Zeit wahrscheinlich dann auch laufen dürfte demnächst, weil übernimmst du ein erfolgreiches Team, wo alles intakt ist, ist es natürlich besser, als wenn du ein Team übernimmst, wo noch nicht einmal die Pitstops funktionieren, böse gesagt.
Ja, ist ja auch so. Es war positiv, dass Bottas 4-Sekunden-Stopp hatte und alle Reifen dran waren.
Ja. Ja. Ja, nicht so viel Positives gab es auch bei Logan Sargeant.
Mhm.
Auto zwar ohne grobe Schäden nach Hause gebracht, aber der hat einen Fehler gemacht, wodurch er gefühlt eine Minute im Kiesbett stecken geblieben ist. Der Williams sah zwischenzeitlich echt ganz potent aus, so. Da hätte es eventuell in Richtung Punkte gehen können. Oder einen Punkt. Aber ja, letztendlich Fehler gemacht und dadurch noch hinter die Alpine zurückgerutscht. Und das Schlusslicht, das ins Ziel gekommen ist, auf P17.
Ja, also ich würde mal sagen, seien wir realistisch, ein Punkt wäre es nicht geworden, er wäre nicht vor Tsunoda ins Ziel gekommen.
Mhm.
Nichtsdestotrotz, bessere Position bringt der Moment auch nichts. Doch vielleicht, dass du nicht mehr auf Platz 21 von 20 Fahrern in der Fahrerwertung bist, dass Sargeant auch wieder unglücklich dastehen lässt. Aber ich meine, er hatte in Australien ja auch nicht wirklich die Chance. Ja, der Fehler war schade. Ansonsten, finde ich, gab es auch viele Überholmanöver. Sargeant hat sich eigentlich ganz gut gezeigt. Der hat mir gut gefallen in der ersten Rennhälfte. Und danach, wenn er halt da hinten ist, dann ist der Käse eh gebissen. Also da passiert dann auch nichts mehr und er taucht auch nicht mehr in der Übertragung auf, ehrlich gesagt. Mhm. Fand ich ein bisschen schade, auch für ihn. Und für Williams lief es wirklich nur sehr mittelmäßig.
Ja, bis jetzt 3 große Enttäuschungen in dieser Saison. Zum einen Alpine, da kommen wir gleich zu. Sauber haben wir ja schon ein bisschen angeführt und Williams würde ich auch sagen, weil Williams letzte Saison wirklich ein bisschen wie ein Kandidat wirkte und auch schon über die letzten 2-3 Saisons hinweg, die sich so immer weiter stabilisieren konnten und so Schritt für Schritt für Schritt aus ja quasi dieser Position des Hinterbänkler-Teams, wo die sich da wirklich ein bisschen nach vorne kämpfen konnten. Letztes Jahr waren die sogar so gesehen Best of the Rest auf P7 der Tabelle. Davon ist jetzt nicht mehr so unglaublich viel übrig geblieben.
Mhm.
Ja. Kommen wir zu Alpine?
Ja. Ja. 15-16, ne? Sie haben Sargeant geschlagen.
Ja, der eine Minute im Kiesbett stecken geblieben ist.
Man muss aber auch sagen, die sahen auch wirklich richtig schlecht aus.
Ja.
Also die Alpine. Ich habe das Gefühl, jedes Auto, was vor denen ist, hat beide Alpinen irgendwann mal in den SS außen überholt. Und das ist ein Disrespect. Also in einem Rap-Battle hätten die richtig verloren.
Ja, auf der Rennstrecke auch.
Ich wette sogar, Sargeant hat die Alpines auch mal außenrum überholt. Ich hab das Gefühl, es gab viele Überholmanöver außenrum da am Ende der SS. Aber irgendwie waren es immer die Alpines, also die überholt wurden.
Ja, das ist schon enorm bitter. Also wirklich, wenn Sargeant diesen Fehler nicht gemacht hätte, dann wäre Alpine klares Schlusslicht gewesen. Sagen wir es anders oder formulieren wir es anders. Sie sind pacetechnisch wirklich das absolute Schlusslicht der Formel 1. Und wie Ocon sich da über den Einzug ins Q2 gefreut hat im Qualifying, zeigt, wie weit hinten, wie weit abgeschlagen Alpine ist, dass man sich über sowas so lautstark freuen kann. Ja, also das wird eine lange Saison und ich bin mal gespannt, ob die nochmal nach vorne kommen.
Ja. Ja. Sieht schwer aus, aber möglich ist es natürlich.
Ja. Haben wir was zu Valtteri Bottas zu sagen?
Bottas mit seinem Fukuhila. Weiß ich nicht. Der ist im Grunde ein sauberes Rennen gefahren. Finde ich, hat irgendwann mal über Weaving von Magnussen beschwert, was ich völlig übertrieben fand. Der war, glaube ich...
Nach Melbourne hätte es eine Strafe geben können.
Das stimmt. Stell dir vor, Bottas hätte sich so erschreckt und sei dann links in die Mauer gefahren. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Nee, Boxenstopp. Da sind doch einmal 6 Autos gleichzeitig in der Box gewesen. Da war Bottas natürlich dann der Verlierer draus, weil er 2 Sekunden länger stand als alle anderen. Ich glaube, er hat 2 Positionen da in der Box verloren. Mhm. Ansonsten wäre er vielleicht 12. geworden. Wahrscheinlich nicht. Bottas fand ich war gut. Der hat gut geliefert, der ist ein gutes Rennen gefahren und mehr kann dieses Auto einfach nicht bieten. Das muss man leider sagen, hatten wir gerade eben schon angesprochen.
Ich schließe mich vollumfänglich an. Ja.
Schön.
Ein Fahrzeug, das deutlich mehr bietet, als man es vor Saisonbeginn erwartet hätte, ist der Haas.
Ja.
Der ist jetzt zum 4. Mal in Folge echt gut im Mittelfeld dabei. Weiter
und
vorne.
Wieder nur eine Position an den Punkten vorbei.
Exakt.
Das ist der Wahnsinn.
Magnussen auf der 13, Hülkenberg auf der 11. Da wird jetzt auch ein bisschen darüber gesprochen, wenn der Start ein bisschen besser läuft bei Hülkenberg, wäre da gegebenenfalls die Chance gewesen, dass er Yuki Tsunoda dann nochmal besiegt. Waren ja nur 5,5 Sekunden zwischen den beiden. Hülkenberg hat eine recht alternative Strategie gemacht, indem er sehr früh an der Box war. Man muss allgemein sagen, der Reifenabrieb war in Suzuka dieses Mal enorm hoch. Und ich war verwundert darüber, so, warum geht Hülkenberg jetzt, was war das, Runde 6, 7, 8, da schon an die Box? Aber dann sind ja fast alle nachgezogen und hat gesehen, wie wirklich der Undercut von Hülkenberg ihn nach vorne gespült hat.
Ja, das war hart, ja.
Und insofern, das ist schon spannend, es ist auch interessant, dass Haas da, ich meine, Haas hat ja so ein bisschen den Reifenabrieb eliminiert bei sich oder reduziert signifikant. Aber dass sie dann trotzdem sagen, so, ey, wir setzen nicht einfach nur stumpf auf diese Stärke, sondern im Zweifel nehmen wir auch einfach eine alternative Strategie an und gucken einfach mal, was daraus wird. Das zeigt irgendwo so ein bisschen, dass Haas auch ein bisschen gerade einen Kopf dafür hat, wo man ja noch alternative Pfade bestreiten kann. Und da, finde ich, ist das Team wirklich ganz gut aufgestellt. Und ich bin mal gespannt. Ich glaube, nachdem man so in den ersten ein, zwei Rennen dachte, so, oh, okay, das ist vielleicht jetzt mal so eine Ausnahmeerscheinung, dass Haas mal punktet oder so, dass man da jetzt so langsam aber sicher davon ausgehen kann, so ey, wenn ein Team im Mittelfeld Racing Bulls herausfordern kann, dann dürfte es wahrscheinlich Haas sein.
Ja, nee, Haas sieht wirklich ordentlich aus. Und Hülkenberg liefert auch wirklich gute Rennen in den letzten, dieses Jahr sage ich jetzt einfach mal, das funktioniert gut. Man hört sowieso, Audi hat Interesse an Hülkenberg. Ich schätze, der hat da relativ sichere Karten. Der funktioniert gut. Jetzt muss er nur überlegen, möchte er das? Ich schätze mal ja. Mit Haas hat er auch überhaupt keine Chancen, vorne mitzufahren. Und bei Audi kriegt er wahrscheinlich mehr Geld. Also würde ich wohl eher zu Audi gehen.
Ein höheres Standing.
Das auch. Also ich glaube, da stehen die Chancen ganz gut.
Ja.
Wird ein Haas-Cockpit frei für Behrmann oder so.
Mick Schumacher.
Je nachdem, wie Behrmann performt in der Formel 2, ich ignoriere das jetzt einfach mal. Haas gefällt mir gut, ja.
Du wirst lachen. Ich kann mir sogar ganz gut vorstellen, dass vielleicht Mick Schumacher tatsächlich ein Cockpit bekommen könnte nächstes Jahr. Weil ich mir vorstellen kann, dass beide Alpinfahrer sowas von aus diesem Team flüchten wollen und dass keiner mehr in den Alpinen will.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
You heard it here first, werte Damen und Herren. Markiert euch diese Stelle und wartet auf die nächsten Fahrerankündigungen.
Du sagst, der fährt dann Alpine.
Ja.
Okay.
Abwarten. Es ist einfach nur eine Prediction. Wenn es nicht aufgeht.
Ich habe gehört, Fia Flörsch ist auch Nachwuchsfahrerin bei Alpine.
Ja, in der Formel 3, aber
Qualität der beiden ist wahrscheinlich ähnlich.
Bezweifle ich ganz stark, aber...
Dann misst man Joke.
Ich weiß, aber... aber ich, selbst auf Joke-Ebene kann ich... Egal.
Das ist so false, dass es nicht mal auf Joke-Ebene jokig.
Ja, es ist einfach nur... Es fühlt sich falsch an. Weißt du, was sich auch falsch anfühlt? Boah, Überleitungs-Champion.
Stroll, ein Aston Martin in, auf P5 und einer in Q1?
In Q1 raus, ja.
Ja.
Also, ich sag mal so.
Gedanken lesen.
Oh. Ja, richtig.
Nicht so, als würde es auch vor meiner Nase stehen und dass das der logische Schritt ist, dass wir als nächstes über Stroll reden, aber.
Ey, ich sag mal so, es gibt Leute, die in Mathe-Klausuren an logischeren Transferaufgaben scheitern. Insofern, stell dein Dichter nicht unter den Scheffel.
Also ich war schon sehr schlecht in Mathe, muss man sagen.
Ja, aber du hast Transferleistungen anscheinend dann später irgendwann hinzugefügt zu deinem Repertoire an Skills.
Ja, also wenn du mir jetzt eine Kurvendiskussion gibst, ne? Die konnte ich schon in der 12. Klasse nicht, das kann ich auch immer noch nicht.
Ja, aber das hat ja wenig mit Transferleistung zu tun. Weiß egal. Vielleicht sollte auch Aston Martin eine Transferleistung vollziehen und sich einen neuen Fahrer holen. Wird wahrscheinlich nicht passieren, solange Daddy Stroll da das Team anführt. Ich sag mal so, bei Lance Stroll ist es ja auch immer so ein 50-50-Ding und wir sind ja auch immer ein bisschen hin und her gerissen. Und ja, er hat auch schon gute Leistung gezeigt. Die Aufholjagd im ersten Rennen dieses Jahr war auch schon ordentlich und er hatte auch in Australien ein ganz gutes Wochenende. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Wenn 5 Teams im Prinzip binnen 48 Sekunden sind, dann darfst du nicht hinter Lewis Hamilton weitere 48 Sekunden etwa Rückstand haben. Das darf nicht passieren. Und wie er da überrundet wird in einem Auto, in dem Alonso nur 45 Sekunden hinterher ist.
Rechnen wir das doch mal hin.
Es ist fast eine Minute Rückstand zu Alonso.
Och, das ist doch nur eine Sekunde pro Runde. Ich finde das fair.
Das ist viel zu viel zu viel. Also, ja, ich weiß nicht, was ich da sagen soll. Der muss eigentlich diesen letzten Punkt sichern. Das ist the bare minimum von dem, was er leisten muss in diesem Auto. Und das ist einfach zu wenig.
Ja. Stroll sieht in solchen Rennen gut aus, wie jetzt zum Beispiel. Er sah racy aus, der sah gut aus, er sah schnell aus, der hat die Autos außen überholt, innen überholt, das sah krass aus. Man muss aber auch einfach sagen, er fährt halt in einem Auto, das mit einem McLaren vorne kämpft, ne? Und ja, er kämpft gegen Haas.
Ja, wenn du mir ein GT3-Auto in die Hand drückst, dann sehe ich auch gut aus gegen Lewis Hamilton, der in einem Bobbycar sitzt. Also
darauf wollte ich hinaus.
Ja, das ist
deshalb, so. Man hat das Gefühl, das sieht gut aus, aber in Wirklichkeit ist es ein GT3-Auto gegen ein Bobbycar.
Ja, und das ist halt nix, leider.
Ja, also es stimmt, besonders in Vergangenheit haben wir Stroll, glaube ich, immer mal wieder in Schutz genommen und sagten, der ist gut. Ich bin auch immer noch der Meinung, Stroll ist besonders im Regen sehr gut. Nichtsdestotrotz, seit letztem Jahr, ich glaube, seit er neben Alonso sitzt, gerät er mehr und mehr in die Kritik. Und es kommen aber auch einfach mehr und mehr inakzeptable Ergebnisse. Das war letztes Jahr schon so. Und auch das jetzt ist einfach nix. Also, dass Alonso völlig problemlos in Q3 fährt und Stroll es nicht hinkriegt. Das ist nicht gut. Ja?
Formulieren wir es anders. Stroll hat in einem Qualifying gegen einen Alpine verloren.
Was? Oh ja, stimmt. Einer ist in Q2 gekommen, ne?
Richtig, Ocon.
Ja, das ist sad. Das kann nicht sein.
Ja.
Das kann wirklich nicht sein.
Ja, aber das einen freut, das anderen leid. Einer, der tatsächlich gut abliefert, ist Yuki Tsunoda.
Jo, absolut.
Ja, macht es im Prinzip so, wie man es wahrscheinlich von Ricardo erwartet hat. Wenn es was zu holen gibt, ist er da. Und bis jetzt ist es sehr souveräne Leistung. Manchmal immer noch seine Emotionen nicht wirklich unter Kontrolle, aber ist egal, solange er kein Kleinholz aus dem Auto macht und solange er auch ein bisschen Pünktchen sammelt und ist nur 2 Punkte hinter Lance Stroll in der Fahrerwertung und nur 3 Punkte hinter Lewis Hamilton.
Was?
Ja.
Okay. ich glaube, Tsunoda, der hat lange gebraucht, um klarzukommen in der Formel 1. Der hat ja erstmal auch relativ schwach ausgesehen gegen Pierre Gasly und hat erst gegen Ende der ersten Saison, wo die zusammengefahren sind, angefangen, ein bisschen Akzente zu setzen. 2022 gegen Gasly sah auch nicht ganz so gut aus. Man hat aber auch gemerkt, er hat so seine Momente. Ich finde, letztes Jahr ging es dann schon aufwärts. Gerade gegen Ende des Jahres hat er mir schon ganz gut gefallen. Und ich habe so das Gefühl, der hat einfach ein bisschen länger gebraucht als normal, um sich einzufinden. Und inzwischen gefällt er mir ziemlich gut. Und ich würde sagen, machst du jetzt nochmal das Duell Tsunoda Gasly, dann geht das andersrum aus.
Möglich. Ja, Tsunoda soll ja wohl auch bei verschiedenen Teams auf der Rechnung stehen als Fahrer.
Ja.
Insofern bleibt da abzuwarten, wohin die Reise geht. Er könnte für Aston Martin durchaus ein interessanter Kandidat sein, weil die haben ab 26 Honda-Motoren. Warten wir mal ab, wo die Reise hingeht. Also schauen wir mal.
Ja, das wird da sowieso interessant. Auch nochmal zu Stroll. Ich höre auch oder lese, hören, was weiß ich, ich lese immer mal wieder jetzt auch Gerüchte, dass Stroll wohl langsam die Motivation schwindet. Denn der realisiert natürlich auch selber, es liegt doch irgendwie an mir. Und ich kann nicht mit den Großen mithalten. Es kann gut sein, dass Stroll nicht ewig in diesem Team bleibt, sondern von sich aus aufhört. Und dann hat Aston Martin natürlich auch viele Freiheiten, sich sofort Tsunoda zu holen. Ich würde sagen, das wäre ein schneller Kandidat, gerade wenn zwei Plätze frei werden, Alonso und Stroll. Dann ist Tsunoda, glaube ich, eine safe Variante. Dann war quasi die freie Wahl, wem willst du noch, ne? Aber ja, wollte ich nur mal so angemerkt haben, dass ich das auch mal gehört hatte, dass bei Stroll vielleicht nicht mehr ewig dauert.
Ja, also man muss ja auch dazu sagen, er ist jetzt nicht so katastrophal schlecht, dass man sagen kann, hey, der gehört gar nicht in die Formel 1. Ich glaube, das sehen wir beide nicht so. Das haben wir auch immer wieder in der Vergangenheit betont.
Ja.
Es ist halt nur schade, dass eines der Top-5-Team-Cockpits durch ihn belegt ist, weil nehmen wir mal quasi wieder das Teamduell jetzt gegen Mercedes gerade. Die haben einen Punkt Rückstand zu Mercedes, dank der Strafe gegen Alonso in Melbourne. Wenn aber zweimal Alonso im Prinzip antreten würde gegen die Mercedes, dann hätte man jetzt 48 Punkte auf dem Konto und dann wäre man 14 Punkte vor Mercedes statt einen Punkt dahinter.
Ja, fairerweise, man darf nicht zweimal Alonso rechnen, du musst schon immer rechnen, der wäre, sagen wir, eine Position dahinter.
Ja, dann hätte er viermal zwei Punkte weniger geholt oder einmal einen Punkt weniger, dreimal zwei Punkte weniger, es wären 7 Punkte weniger. Dann hast du trotzdem 24 und 17, das sind 41 Punkte, wäre man trotzdem 7 Punkte vor Mercedes.
Mhm. Siehst du, deshalb warst du gut in Mathe und ich nicht.
Wibbles will jetzt hör auf. Nee, aber ja, also Yuki Tsunoda, wir können gespannt sein, wo die Reise hingeht.
Vermutlich nicht zu Mercedes.
Korrekt. Wo jemand auch seine Reise weg von Mercedes bekannt gegeben hat schon.
Wer?
Gefühlt auch gedanklich schon, tatsächlich. Lewis Hamilton, der war im Qualifying erstmals in dieser Saison stärker als George Russell.
Mhm.
Und dann dachte ich, okay, jetzt läuft es wahrscheinlich wie im letzten Jahr. Und nach so 2, 3, 4 Rennen hat sich Hamilton ein bisschen akklimatisiert, ans Auto angepasst. Aber da ging im Rennen immer noch relativ wenig. Man muss dazu sagen, er ist auch nur knapp 3 Sekunden hinter Russell ins Ziel. Also so riesig war der Unterschied nicht. Aber im Endeffekt ja, hatte man so ein bisschen, also es war verwunderlich, dass er trotz besserer Startposition am Ende hinter Russell gelandet ist. Er hat sogar seinerseits angeboten, ob er Russell vorbeilassen soll.
Hat er das wirklich selber angeboten oder gab es davor einfach eine Diskussion, die nicht übertragen wurde?
Das weiß ich nicht.
Das fände ich extrem untypisch.
Ich fände es halt untypisch, wenn es so eine Diskussion gäbe und man die nicht zeigt, weil die Formel 1 mag doch das Drama.
Und ja, aber es ist ja kein Drama, wenn Hamilton von sich aus, egal was vorher für eine Diskussion
deswegen
ist.
Deswegen meine ich das ja.
Drama, wenn Hamilton von sich aus das sagt. Aber es kann auch gut sein, dass die vorher irgendwie gesagt haben, ja, was weiß ich, Russell behind und sowas. Und der sieht natürlich, dass der drückt und offensichtlich schneller ist. Und dann sagt, ja, keine Ahnung, we are thinking blablabla. Und so, und dann sagt er, ja, soll ich ihn vorbeilassen?
Aber das meine ich ja, wenn es Potenzial für Drama gäbe, um zum Beispiel Hamilton dann als Antagonisten wieder darzustellen, dann würde man es ja machen.
Mhm.
Aber wir können es ja mal im Nachhinein checken. Ich werde es mir mal anschauen. War auf jeden Fall sehr zuvorkommend von ihm, dass er das dann halt auch gemacht hat. Und war wahrscheinlich auch am Ende entscheidend dafür, dass Russell dann nochmal an Oscar Piastri vorbeigekommen ist. All in all, Mercedes einfach immer noch, also ich sag mal so, wenn du gerade so an Alonso dran bist und wenn man nur einen der beiden McLaren in Reichweite hat, dann stimmt halt nach wie vor irgendwas nicht und beide Fahrer berichten ja immer noch, dass das Auto komplett unvorhersehbar ist in jeglicher Lebenslage so.
Ich glaube nach wie vor, dass die das finden, woran es liegt und dass die das Auto gefixt bekommen bis Ende der Saison. Nichtsdestotrotz, ja, bei Hamilton, ich glaube, der hat vor allem im ersten Stint eigentlich verloren. Da war er deutlich langsamer als Russell. Mhm. Danach war es halbwegs ähnlich. Die 3 Sekunden, glaube ich, sind ein bisschen verfälscht, weil Russell halt 10 Runden hinter Piastri und Alonso geklebt hat. Ich glaube, es waren schon ein paar Sekündchen mehr davor. Nichtsdestotrotz, Russell generell von der Rennpace jetzt im Schnitt besser gewesen als Hamilton. Bei Hamilton, so lang irgendwie hat man diese Saison das Gefühl, er kommt nicht in Tritt. Auch beim Qualifying habe ich gedacht, okay, sieht gut aus, aber es läuft nicht. Sonst war von der Rennpace auch oft halbwegs auf dem Niveau von Russell. Jetzt war Russell am Start direkt stärker, direkt schneller. Es läuft unrund, finde ich, bei Hamilton.
Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn das Auto wirklich mal ein bisschen lesbarer ist, weil ja, da hat man das Gefühl, Hamilton braucht halt manchmal ein bisschen das Vertrauen ins Auto. Ich finde diese Formulierung, Russell ist es gewohnt, schlechte Autos zu fahren, ist immer sehr...
Das ist völliger Quatsch.
Das ist sehr eindimensional. Ich glaube einfach nur, dass Russell dann einfach ein bisschen mehr Risiko geht. Und dann sieht man zum Beispiel in Australien, was davon passieren kann. Ja. Aber dass Hamilton da halt einfach sagt so, ey, ich kann mit diesem Auto eh keinen Blumentopf gewinnen. Ich fahre jetzt mal ein bisschen safer und fahre das Auto lieber nach Hause. Sorgt dann halt vereinzelt für schlechtere Positionen. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass Hamilton von der einen auf die andere Saison komplett das Fahren verlernt hat. Das passiert nur in Ausnahmefällen, zum Beispiel bei Daniel Ricciardo. Das war jetzt ein Diss gegen meinen eigenen Lieblingsfahrer. Das tut mir gerade sehr weh. Aber ja, im Endeffekt... bei Mercedes erkrankt es an vielen Stellen. Man ist einen Punkt vor Aston Martin, die gefühlt nur mit einem Fahrer antreten, hatten wir ja gerade schon thematisiert. Und in dem Fall, da habe ich mir kurz gedacht, was machen die denn bitte strategisch gerade? Weil die haben auch sehr, sehr lang den ersten Stint hinausgezögert, so bis sie an die Box gegangen sind. Aber wenn man da mal auf die Abstände geschaut hat, dann hat man durchaus verstanden, was da los war. Weil die Teams weiter hinten waren halt alle noch in Reichweite. Und dadurch wurde halt die Strategie, die Mercedes fahren konnte, stark eingeschränkt dadurch, wo halt Tsunoda, Hülkenberg, Stroll und Co. waren. Weil wenn du da im Verkehr landest und der Mercedes ist jetzt nicht in jedem Abschnitt das am besten zu fahrende Auto, dann tust du dich vielleicht auch ein bisschen schwer, da nochmal vorbeizukommen und dann ist dein Rennen dadurch halt negativ beeinträchtigt.
Ja. Ja, das war sowieso sehr... Wirrwarr mit den ganzen Strategien. Ich glaube, jetzt gerade bei denen, da geht's eben los. Wann hatte Mercedes was vor? Ich bin mir relativ sicher, die hatten ursprünglich einen Einstopp vor, dass die einfach zweimal auf Harz fahren, hat nicht funktioniert, Reifenabrieb war zu hoch bei Mercedes. Die mussten dann nochmal eine 2-Stopp machen, damit sie nicht vollkommen nach hinten fallen. Ob das einen Unterschied gemacht hätte, ist fraglich. Ich würde sagen, nein, Tsunoda ist eine Runde zurück. Die hätten nicht noch eine halbe Minute verloren. Aber Piastri hätten sie vielleicht nicht gekriegt mit dem einen Auto. Also, das hat womöglich geklappt. Nichtsdestotrotz läuft nicht rund im Moment auch bei Mercedes, aber Russell kriegt quasi noch die guten Sachen raus. Das war jetzt auch wieder ein gutes Rennen. Der hat mir ganz gut gefallen. Hamilton war ein bisschen blass. Der hat jetzt auch nichts grob falsch gemacht. Der war nicht langsam oder so, aber er ist einfach nicht, er war blass, würde ich sagen.
Ich habe mal eine Sache recherchiert. Das ist der schwächste Start von Mercedes nach 4 Rennen seit 2011. 2010 hatten sie nach 4 Rennen mehr Punkte und selbst 2012, gut, da kam der eine Sieg in China noch dazu, aber das ist seit 2011 der schwächste Saisonstart. Da hatten sie 26 Punkte, jetzt haben sie 34.
Ja. Das ist krass. Von Hamilton dürfte es der schlechteste überhaupt sein, oder?
mit ziemlicher Sicherheit. Vielleicht würde noch 2009.
Da gucke ich mir gerade die Ergebnisse an.
Gut, da gab es auch ein anderes Punktesystem.
Nein, war besser.
7.6.4. Boah, war dramatisch viel besser, was die Position angeht.
Da hat er vielleicht sogar mit den alten Punkten mehr Punkte geholt als jetzt.
2 plus 3 plus 5 und 10. Er hat genauso viele geholt. Aua.
Also ist es dramatisch schlechter dieses Jahr.
Ja. Heidewitzka. Ja, da kann man ja mit einem Faktor 2,5 immer so hin und her rechnen. Und ja, in der alten Punkterechnung hätte er so grob 25 Punkte etwa. Ja, 26 sogar. Okay, gehen wir weiter zu Oscar Piastri.
Oh, ja, McLaren? Ich würde sagen,
ja?
Fahrer des Rennens, ganz klar, denn
ich weiß,
er
was
ist
kommt.
Nicht in 130R in die Wand gefahren, als Alonso vor dem DRS-Punkt geliftet hat, völlig unerwarteterweise, um ihm DRS zu geben. Da hätte sich ein anderer Fahrer vielleicht vor erschreckt.
Ja, also ich muss auch sagen, Alonso, der Glückspilz dieses Rennens, dass da Oscar Piastri als Puffer zu Russell da war. Weil sonst hätte der jetzt eine Strafe gekriegt. Weil Russell hätte das nicht antizipieren können.
Erratic Driving. Alonso ist vom Gas gegangen vor der Bremszone.
ja, wir machen uns natürlich nur ein bisschen witzig über die Situation in Melbourne.
Nichtsdestotrotz, Piastri dieses Mal deutlich schwächer als Norris.
Ja. Das ist doch so ein Ding, was ihm stellenweise fehlt. Die Rennpace. Es ist immer wieder zwar so, dass Piastri im Quali-Trim gleich auf ist oder schneller ist. Manchmal ist er auch im Rennen so gut, dass er Norris Paroli bieten kann. Aber immer wieder stimmt die Rennpace nicht und weiß nicht. Also man hat es ja zum Beispiel da bei Mercedes gesehen. Im ersten Stint hast du ja gesagt, Hamilton schwächer. Im zweiten Stint hatte ich das Gefühl, da hat Russell mal kurz die Reifen übertrieben angefahren und hat dann auf Basis dessen ordentlich Zeit verloren. Vielleicht ist es irgendwie so eine Art und Weise, wie du die Reifen irgendwie ins Betriebsfenster bringst. Aber ja, Stand jetzt fehlt da Oscar Piastri tatsächlich noch so ein bisschen was, damit er in Sachen Rennpace auf Höhe Norris fahren kann.
Ja, wobei er zwar nur 5 Punkte weniger hat in den Standings. Ne? Also ganz gut mithalten konnte er dieses Jahr bisher schon. Aber dieses Rennen war es auf jeden Fall nicht ganz da. Und ich will jetzt auch nicht zu viel darum nörgeln, aber Alonso ist ein Auto, das auf gar keinen Fall vor ihm ins Ziel hätte fahren dürfen.
Ja.
Also ich glaube, da sind wir uns einig. Der Aston Martin ist bedeutend langsamer als der McLaren und auch Russell wäre auch ein Auto, das nicht vor ihm ins Ziel hätte fahren dürfen.
Ja, ja, stimme ich zu. Ja, aber passiert. Wollen wir direkt zu Norris oder erst Fernando Alonso?
Ah, er ist Alonso, oder?
Ja. Hat selbst gesagt, das war vielleicht eins seiner Top 5 Rennen der Karriere.
Das sagt er aber oft.
Das sagt er sehr oft, ich weiß. Aber, ey, summa summarum, saustarkes Rennen für Red Bull, der sichere Hafen, für Aston Martin, der sichere Hafen, wenn es darum geht, Punkte zu holen und, ja, mal wieder 8 Brötchen geholt. Red Bull auch?
Ja.
Okay.
Ich hab gehört, Perez braucht auch, hat auch einen auslaufenden Vertrag. You heard it here first.
So,
Schumacher kommt zu Alpine und ich sag, Alonso geht zu Red Bull. So.
Das wäre so insane geil. Aber ich kann es mir auch gut vorstellen. Haben wir darüber letztes Mal gequatscht?
Weiß ich nicht, aber ich halte es tatsächlich für nicht unrealistisch. Ich halte das für eine der realistischeren Varianten im Moment.
Weißt du, warum ich es mir sehr gut vorstellen kann? Weil ja aktuell bei Red Bull intern ein super krasser Machtkampf ist.
Ja.
Und Helmut Marko hat sich ja immer um die Fahrerfragen gekümmert.
Ja.
Und Christian Horner könnte jetzt so einen kleinen Stinkefinger in Richtung Helmut Marko zeigen und sagen, ich bestimme jetzt, wer neben Verstappen sitzt. Ich bestimme, wer deinen Schützling unter Druck setzt oder eben nicht. Oder ob er seinen nächsten Titel sorgenfrei einfährt oder mit viel mehr Mühe als letztes Jahr. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das quasi so ein bisschen wieder so Muskel spielen lassen sein könnte. Ja.
Das zum einen. Zum anderen lässt sich durchscheinen, Horner will sowieso schon immer Alonso haben. Der wollte ja schon 2009 Alonso haben, der ist nur nicht gekommen. Aber Horner wollte den schon immer haben. Helmut Marko nicht. Auf der anderen Seite, jetzt kommt es, warum meine These ist, dass ich das für eine gute Lösung halte und dass ich das auch gar nicht so unwahrscheinlich halte. Es ist für beide Parteien eine ziemlich gute Lösung. Du hast ganz egal, was passiert, von Red Bull-Seite her, sollte aus irgendeinem Grund tatsächlich Helmut Marko gehen, dann geht Verstappen. Da brauchst du jemanden, der liefert, Alonso ist da, zack, abgehakt. Sollte Helmut Marko nicht gehen, dann kannst du Perez rausschmeißen, Alonso kommt ins Team und du hast eine gottlose Fahrerpaarung.
Ja.
Aus Alonsos Sicht macht es auch auf zweierlei Weisen Sinn. Die eine Weise ist natürlich, okay, sollte Verstappen gehen und er nächstes Jahr neben Perez im Red Bull fahren, dann holt sich Alonso seinen dritten Titel und kann in Rente gehen. Sollte Verstappen bleiben und Alonso kommt in den Red Bull nächstes Jahr, dann hat Alonso nochmal die Chance, Sieg Nummer 33 zu holen. Er kämpft vielleicht grob um die WM mit Verstappen. Er wird am Ende von Verstappen sehr wahrscheinlich besiegt und kann dann, nachdem er ein paar Siege geholt hat, viele Podien, beruhigt in seine Rente gehen nach einem Jahr und sagen, ich wurde mit 45 Jahren halt jetzt von Verstappen geschlagen. Das ist okay.
Ja.
Und geht dann in Rente, hat Sieg Nummer 33, 34, 35 meinetwegen geholt, wurde von Verstappen geschlagen. Und ich glaube, ich würde es keinem Fahrer, auch keinem der ganz großen Fahrer, wo ich jetzt Alonso, Hamilton und sowas dazu zählen würde, im Moment übel nehmen, wenn sie von Verstappen geschlagen werden im gleichen Auto. Der Mann ist halt gerade einfach eine Maschine. Und ja, ehrlich gesagt, Hamilton ist nächstes Jahr 40, Alonso ist noch älter. Da muss man auch einfach realistisch sein. Verstappen wird die rein von der Pace her wahrscheinlich schlagen können. Im Red Bull zumindest.
Hm. Ja, gut, ich würde es ohne Faktor Helmut Marko sogar so sehen, dass wenn Verstappen irgendwie das Team verlassen sollte, weil vielleicht er für 26 auf ein Team setzen will, das ja vielleicht hinsichtlich Motoren mehr Erfahrung hat. Man rechnet ja Mercedes und Ferrari sehr viele Kompetenzen dazu. Dann hast du ja trotzdem Alonso. Also,
hm. Ja. Was glaubst du, wie es ausgeht? Bleibt Verstappen, geht Verstappen?
Ja, das ist halt die Frage. Ich sag mal so, wir beide schätzen ja einen Experten sehr, sehr, den es so in der Formel-1-Welt gibt, nämlich Michael Schmidt von Automotorsport. Und in seinen Analysen klingt er immer super
überzeugt. Ganz klare Meinung.
Der klingt super überzeugt davon, dass Verstappen Ende diesen Jahres schon weg ist bei Red Bull.
Okay.
Und
ich
also,
bin überzeugt, er bleibt.
Ja, also ich sag mal so, ich kann es mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass er Ende diesen Jahres jetzt schon geht. Aber jetzt
wenn,
mal.
Wenn er geht, muss er dieses Jahr gehen.
Ja, das ist auch das, was er sagt. Ich sag mal so, einerseits würde man ja sagen, ey, man kann doch nicht so doof sein, dann irgendwie einen geschenkten Titel einfach aus der Hand zu geben und jemand anderem zu überlassen. Andererseits, was ist halt ab 26? Das weiß man halt alles nicht. Mhm. Und das ist halt das Ding, wo ich dann da sitze und nicht genau weiß, okay, wie sehr denkt da Verstappen an die Zukunft? Oder wie wichtig ist ihm da auch die Zukunft? Weiß man halt nicht, weil es kann passieren. Nehmen wir mal an, wirklich ein Team ist dann super dominant. Gut, wenn es Ferrari ist, dann kannst du eh nichts machen, weil dann wird entweder Leclerc oder Hamilton den Titel holen. Aber wenn jetzt zum Beispiel Mercedes super dominant sein sollte, dann hat Verstappen ja keine Verhandlungsposition mehr. Dann sagt Mercedes halt so, warum sollten wir dich jetzt nehmen? Wir nehmen einfach unseren eigenen Fahrer, George Russell oder Alonso oder Bottas, wer auch immer dann quasi neben Russell sitzt. Insofern, klar, man will immer einen Verstappen im Team haben. Wenn Verstappen
haben kann, dann schmeißen die jeden anderen raus.
Ja, aber nicht unbedingt, wenn du es halt nicht brauchst. So, wenn absehbar sein sollte, dass Mercedes vielleicht ab 26 genauso dominant ist wie in den letzten Jahren, also wie vor 2021, dann brauchen die Verstappen halt auch nicht.
Mhm.
Das war ja so ähnlich, als sie Lewis Hamilton hatten. Da haben sie ja auch nicht gesagt, ey, wir schmeißen Bottas raus, sobald wir Verstappen kriegen. Verstappen wäre mit Sicherheit gerne auch mal im Mercedes gefahren, aber ja, hat sich dann halt nicht ergeben.
Nee, muss ich sagen, sehe ich nicht so. Ich meiner Ansicht nach auch, wenn Mercedes dominant wie von 15 bis 20 ist, ich weiß, in Anführungszeichen 14. War ein paar andere Jahre dazwischen, 14 bis 20, dann brauchen die trotzdem jemanden wie Verstappen. Denn die hatten in den Jahren ja auch Hamilton.
Ja.
Die hatten jemanden wie Verstappen. Und stell dir vor, die hätten nur Bottas da gehabt, dann hätte Sebastian Vettel jetzt ziemlich viele Titel.
Ja, die Frage ist nur, wie überzeugt ist Mercedes von Russell? Weil Mercedes kommuniziert es ja nicht nach außen, dass Russell nur ein Bottas ist. Russell zeigt auch aktuell, dass er nicht nur ein Bottas ist. Und die Frage ist, wie viel Kompetenz rechnet Mercedes Russell wirklich zu?
Nicht so viel wie Verstappen, da bin ich mir sicher. Und ich glaube auch, Russell sieht im Moment besser aus gegen Hamilton, aber nicht, weil Russell stärker geworden ist, sondern weil Hamilton im Moment einfach schwächelt. Hamilton ist im Moment nicht in der Form, wie Hamilton jetzt gerade ist, ist er 2018, 19, 20 nicht gefahren, sondern Hamilton war eine deutliche Stufe darüber.
Ja, ich finde es halt wieder mal spannend, dass Hamilton halt gerade dann schwächelt, wenn Mercedes quasi überhaupt keine Orientierung hat, was gerade los ist. Deswegen, ich würde dir zustimmen, ich glaube nicht, dass aktuell Russell stärker geworden ist, sondern ich kann mir gut vorstellen, dass Hamilton jetzt gerade einfach nicht, ich meine, man hat ja auch letztes Jahr gesehen, der war Dritter in der WM, Russell war Achter. Ja. Wir werden es sehen. Also, ich würde auch nicht drauf setzen, dass Verstappen Ende der Saison raus ist, aber ich bin mal gespannt. Das wäre natürlich spannend zu sehen, was passiert, wenn 25 dann Alonso zu Red Bull geht, mit Verstappen als Teamkollege, und wenn dann quasi 26 Red Bull vielleicht nicht mehr so dominant sein sollte oder nicht mehr ganz an der Spitze ist, was dann passiert. Ob dann Verstappen sagt, jo, okay, vielleicht doch mal einen Schritt zu Mercedes machen oder. Wir werden es sehen. Aber ich stimme dir auch vor allem zu, es ist keine Schande, wenn du mit 45 von einem Max Verstappen in der Blüte seiner Zeit besiegt wirst.
Nee, absolut nicht. Ich glaube, da kann keiner erwarten, dass Alonso den schlägt.
Ja.
Eigentlich nicht mal er selber, wenn er realistisch denkt.
Ja, ich würde auch sagen, oft Schumachers zweite Karriere quasi als Fehler gesehen wird. Ich sehe das absolut nicht als Makel an seiner Karriere, dass der da nochmal in die Formel 1 ist, um einfach mal ein bisschen Spaß zu haben, zu gucken, habe ich es noch drauf, komme ich nochmal in Richtung WM-Titel. Auto hat ja auch nicht gepasst und ja, dass dann Nico Rosberg dreimal gewonnen hat, passiert, ist halt auch kein Nasenbohrer.
Nee, es hat, glaube ich, auch nie jemand, das will ich hoffen jedenfalls, gesagt, dass jemand sagt, der Schumacher in den letzten Jahren, da mit über 40 hat er nichts mehr gerissen, er ist doch nicht der Goat. Das habe ich da so. Das hat damals, glaube ich, nie jemand gesagt.
Nö, das höre ich nur immer wieder über Hamilton, wenn er das Teamduell gegen Russell mal droht zu verlieren oder mal verliert.
Ja, also ich finde, das ist was, das passiert halt ab und zu, dass du mal eine schwächere Saison hast, in der du von deinem Teamkollegen geschlagen wirst. Das sind, die meisten von denen sind keine Nasenbohrer, wie du so schön sagst. Deshalb, finde ich alles nicht so schlimm. Dann passiert das halt mal. Und auch bei Schumacher, in der Blüte seiner Zeit, war der eine absolute Rakete und halt mit 40, 41 nicht mehr so ganz. Und das ist eben auch von Fahrer zu Fahrer, von Mensch zu Mensch unterschiedlich, wann der Peak der Performance aufhört. Schumacher hatte mit 42 seinen Performance-Peak nicht mehr. Alonso hat ihn sicher auch nicht mehr. Aber der ist noch extrem nah dran, würde ich sagen, an seinem Peak. Der ist immer noch sehr, sehr schnell, sehr, sehr schlau und fährt gute Rennen.
Mhm.
Und ich würde sagen, Vettel ist zum Beispiel einer, der auch ein bisschen früher seinen Peak nachgegeben hat. Der war mit Mitte 30, Ende 30 auch schon nicht mehr auf dem Niveau, das er mit Mitte 20 hat. Das ist bei jedem halt anders. Das ist völlig normal. Körper entwickeln sich anders, genauso Kopf und Mind. Das ist halt so.
Es kann auch manchmal einfach sein, dass du vielleicht mit gewissen Begebenheiten einfach nicht klarkommst. Schauen wir uns Ricardo an. Der ist jetzt einfach bei McLaren komplett auf Talfahrt gewesen, kommt da jetzt auch nicht mehr raus. Oder schauen wir uns mal, also auch Sebastian Vettel nehme ich gerne als Beispiel, behaupte nach wie vor, der kam einfach mit den Hybridautos nicht so gut klar wie mit den V8-Autos.
Ja, kann sein.
Weil er auf dem Gas halt früher immer unfassbar stark war und wenn er sich plötzlich mit den Hybridautos regelmäßiger dreht, weiß ich nicht. Wirkt für mich wie ein relativ klares Muster, das sich da ergibt. Aber wir haben uns jetzt sehr lange an Alonso aufgehangen. Lass uns zu Lando Norris gehen und da gibt's eine Sache, die ich gar nicht verstehe. Nämlich die McLaren-Strategie. Man hat Norris nach so 12 Runden oder so reingeholt, als er mit den Mediums unterwegs war. Hat ihn dann, glaube ich, in Runde 26 reingeholt, direkt hinter Charles Leclerc, zeitgleich zum Boxenstopp. Und da war er hinter Charles Leclerc. Und ich glaube, das war der größte Fehler, den man hätte machen können, weil der erste Hardstint war so gesehen ungefähr halb so lang wie der zweite Hardstint.
Ja.
Und am Ende des Tages habe ich, also ich meine, ich bin ja nur ein Außenstehender, aber ich habe es mir im ersten Moment sofort gedacht, Norris hat es ja auch hinterfragt, warum machen die das jetzt? Weil es ist, finde ich, absehbar, dass wenn Norris direkt hinter Leclerc in die Box fährt, zum selben Zeitpunkt, dass er mehr überholen wird, weil der Ferrari auf demselben Reifen einfach strikt die bessere Pace hat.
Ja, das schon. Ich muss aber auch sagen, das war vielleicht fraglich von McLaren. Ich glaube, da war der Zug aber schon abgefahren gegen Leclerc. Und zwar ist meine These, dass Norris den ersten Satz harten Reifen einfach viel zu schnell zerfetzt hat. Der ist in den ersten Runden, als er die harten Reifen draufgezogen hat, unglaublich schnell gefahren und hat dann wahnsinnig schnell die Pace verloren. Und das war bei den anderen, bei keinem der anderen war das so drastisch, dass sie nach so kurzer Zeit die Reifen wirklich schon völlig zerstört hatten. Und somit war, glaube ich, Norris, nachdem er die ersten 4 Runden da mit seinem neuen Stint die Reifen so kaputt gefahren hat, da war der Zug abgefahren, eigentlich schon. Deshalb würde ich sagen, es war sowohl ein Fehler von McLaren, als auch meines Erachtens hat Norris die Reifen viel zu schnell kaputt gefahren. Wahrscheinlich hat er auch noch gedacht, er war ja einer der ersten von der Frontgruppe, dass er richtig hart pushen muss, um Zeit gut zu machen, was nicht der Fall gewesen ist, weil der Undercut auch so schon sehr, sehr powerful war. Aber der hat ja sogar Perez noch mit undercutet. Mit Red Bull. Und er ist dann auch wirklich von der Pace extrem schnell abgefallen. Ich check das jetzt gerade mal. Der hat doch garantiert dann auch erstmal sich schnell die schnellste Runde geholt, oder?
Ja, hat er kurzzeitig.
Ja. Guck mal, das war in Runde 15. Norris, da war er 2 Sekunden schneller als der Rest des Feldes. Über 2 Sekunden schneller als Hamilton. Er war unfassbar schnell.
Ich stimme dir grundsätzlich zu. Das kann durchaus eine Möglichkeit sein. Aber ich finde, dann ist es keine Möglichkeit zu sagen, hey, von hinten droht Russell, den Fahrer auf Basis dessen reinzuholen, weil man hat in diesem Rennverlauf mehrfach eindrücklich gesehen, wenn du mit einem Reifenvorteil unterwegs bist, ist es absolut kein Problem zu überholen. Das ist absolut machbar in Suzuka. Das haben stellenweise sogar Leute geschafft, nach der Haarnadelkurve schön in dieser Kurve außenrum hin zu spoonen. Das war saumäßig cool. Ich glaube, Sainz hat es einmal geschafft gegen Hamilton. Und er hatte nach hinten, es ist natürlich im Nachhinein immer ein bisschen einfacher, das zu bewerten, aber ich glaube, da war nie eine Bedrohung durch Fernando Alonso da. Man hätte es versuchen können, den Reifen noch ein bisschen länger zu ziehen, weil auf demselben Reifen machst du gegen Ferrari nichts. Wenn du zum Ende hin Reifendelta hast, und er hatte ja im Endeffekt frischere Reifen als Leclerc, beziehungsweise man hätte vielleicht die harten irgendwie noch gleichmäßiger aufteilen können, trotzdem vom Abrieb her, aber man hat quasi schon irgendwie vorab kapituliert gegen Ferrari, hatte ich so das Gefühl.
Ja, ich vielleicht schon, aber vielleicht auch einfach zu Recht. Denn auch, ich gucke es mir gerade an, in Runde 25 war er auch schon deutlich der Langsamste, außer bis auf Leclerc war er schon mit Abstand der Langsamste aus den Top 9. Inklusive Hamilton, war Norris schon 10 Runden nach Aufziehen, 13 Runden, 12 Runden nach Aufziehen seiner Reifen war er schon der Langsamste. Sainz ist fast eine Sekunde pro Runde näher gekommen. Und da geht es einfach dann irgendwann auch nur noch nach hinten. Das war vielleicht nicht die schlauste Entscheidung, ich glaube aber auch, war dann einfach auch nicht gut gemacht.
Ja, hätte vermutlich nichts geändert, aber wie gesagt, 1-2 Runden länger draußen lassen, sagen, ey, guck mal, pass mal auf deine Reifen auf. Schau mal, dass du die wieder rehabilitierst. Kann ja auch mal passieren. Hätte meiner Meinung nach ein bisschen mehr Sinn ergeben, weil...
Ja, das hätte man probieren können, ja.
Ja, weil so, wie gesagt, holst du definitiv nichts gegen Leclerc und nach hinten hast du 14,5 Sekunden Puffer zu Fernando Alonso. In zwei Runden verlierst du jetzt auch keine 14 Sekunden. Ja, aber ey, ist im Endeffekt P5 gewesen und McLaren war auch an dem Wochenende ziemlich stark unterwegs. Nicht ganz auf Ferrari-Niveau, im Qualifying schon. Norris ja. Unter anderem auf P3. Aber ja, also ich sag mal so, dass die zeigen schon, also McLaren ist schon aktuell, würde ich sagen, die ziemlich klare dritte Kraft. Natürlich auch ein bisschen begünstigt durch die Strecken, die es jetzt gab. Viele schnelle Kurven, sowohl in Jeddah als auch in Australien, als auch jetzt in Japan. Jetzt könnte es ein bisschen wieder nach unten gehen, nicht unbedingt in Shanghai, aber vielleicht ab Miami dann. Aber ey, die sind bis jetzt souverän und die haben die Punkte geholt, die sie haben holen können.
Ja, ja, das stimmt.
Weitestgehend.
Ja.
Ja, Charles Leclerc. Ernüchterndes Qualifying. Eine Zehntel hinter Sainz macht halt hier 4 Plätze Unterschied. Auf 8 gestartet. Ich muss aber sagen, ich fand das Rennen sehr stark von ihm.
Ja, das war gut. Ist von 8 gestartet, auf 4 ins Ziel gekommen. Ein Stopp durchgezogen, sehr gut mit den Reifen umgegangen, gut gekämpft. Ich würde sagen, das war eine richtig gute Leistung und Maximum, was er hätte rausholen können, auf jeden Fall.
Ja, also klar, weil das Qualifying natürlich dazugehört, ist er in Summe trotzdem schwächer als Sainz, sonst hätte er ihn besiegt. Aber trotz der deutlich schwächeren Ausgangslage, dann nur 5 Sekunden hinter Sainz zu sein, ich finde, das war schon super, super stark, wie er das im Rennen gemanagt hat. Ja, also als einziger, glaube ich, eine 1-Stop gefahren, saustark.
Ja. Das war echt gut. Carlos Sainz hat mir auch sehr gut gefallen. Der hatte ein bisschen Pech, weil der an Norris nicht vorbeigekommen ist, direkt am Start. Und da hat er viel Zeit verloren. Und ich hätte sehr, sehr gerne gesehen, wenn Norris nicht da gewesen wäre am Start. Denn Sainz konnte die Perez-Pace eigentlich das ganze Rennen mitgehen, war nur immer die ganze Zeit da in dem Gewusel zwischen Alonso, Norris und sowas mitgehangen, weil er halt direkt im ersten Stint eigentlich schon den Anschluss an die Red Bull verloren hat. Aber danach, also auch, ich weiß jetzt nicht, wie groß der Abstand im Ziel war, vielleicht 7 Sekunden oder sowas, haut das hin, 8 Sekunden, das ist sehr nah dran, wenn man bedenkt, dass der eigentlich fast alles davon schon im ersten Stint verloren hat. Finde ich, das ist eine sehr, sehr beachtliche Leistung.
Ja.
Also, und das ist, also die Rennpace vom Ferrari war gut und Sainz war auch einfach richtig schnell.
Absolut. Ich finde.
Mal Intervall, ja, 4 Sekunden.
Ich finde eh, man kann an der Stelle einerseits natürlich vor allem Sainz loben, aber auch Ferrari als Gesamtes. Ich meine, bei Leclerc haben sie auch die richtige Strategie umgesetzt. Dann natürlich auch ein Kompliment an Leclerc. Aber so grundlegend, man hat das Gefühl, Ferrari kriegt aktuell echt viel vernünftig gebacken. Die machen da, glaube ich, einen echt vernünftigen Job und ja, ey, das ist saumäßig stark, was sie aktuell hinbekommen. Letzte Saison, ich sehe es gerade, hatten sie in Suzuka 44 Sekunden Rückstand in Form von Leclerc und 50 Sekunden in Form von Sainz. Und da haben sie den Abstand ja mehr als nur halbiert.
Ja, also ich habe gerade geguckt, waren tatsächlich auf Perez nach 13 Runden waren es schon 4 Sekunden. Und dann hat er bis zur Runde 53 nochmal 4 Sekunden verloren. Und er hatte auch einfach mehr Verkehr. Der war immer mehr im Verkehr drin, konnte nicht ganz so glatt eine Strategie durchfahren wie Perez. Was natürlich den Reifen schadet, was der Zeit schadet und so. Ich glaube, das wäre interessant geworden um P2 mit Sainz und Perez, wenn nicht eben am Anfang noch Norris da gewesen wäre, der nicht die Pace gehen konnte. Weil ich würde sagen, der Ferrari war schon auch klar schneller jetzt als der McLaren im Rennen.
Da schließe ich mich an. Ich glaube, bezüglich Red Bull, da fehlt noch ein ganz kleines bisschen. So eine halbe bis eine Zehntel. Aber sagen wir es mal so, wenn nicht jetzt, dann könnte es zumindest in den nächsten Rennen dann nochmal sehr eng werden. Zumindest mit dem zweiten der Red Bull-Fahrer.
Ja.
Summa summarum, ey, Ferrari, wie gesagt, ich kann mich da nur wiederholen, mir gefällt die Formkurve, die zeigen. Mhm. Die sind echt stark und ja, weiß nicht, hätten wir das so erwartet, nachdem Frederik Vasseur als Teamchef angekündigt wurde? Der wirkte immer wie so der lustige Onkel, aber
nö,
der kriegt nicht. Scheinbar echt viel gebacken, der Typ.
Ja.
Ja, und damit kommen wir zu Red Bull. Sergio Perez im Quali überzeugend. Ich glaube, nur 600stel etwa hinter Max Verstappen. Und auch im Renntrim war das ordentlich. Nur 12,5 Sekunden hinter Verstappen. Letztes Jahr hat er zweimal DNF'd. Mal so im Vergleich dazu. Und ja, Verstappen holt am Ende nochmal die schnellste Runde. Damit meldet sich Red Bull halt zurück und ist halt immer noch die Nummer 1 der Formel 1.
Ja, absolut. Zu den zwei kann man wenig sagen, finde ich. Das war unspektakulär, das war vorne im Platz 1 total langweilig. Verstappen ist mitgefahren, hat garantiert eine super Leistung gebracht. Man kann es halt nicht beurteilen, weil wir haben es nicht gesehen. Perez ist Zweiter geworden, auch unspektakulär. Es läuft, das Auto fährt gut, aber es ist nicht vollkommen außer Reichweite.
Ja. Ich bin mal gespannt, ob Ferrari bis nächste Saison noch ein bisschen was findet. Da bin ich mal gespannt drauf. Das könnte interessant werden.
Mal sehen.
Ja. Ansonsten, ich tue mich mit dem Begriff langweilig in Bezug auf die beiden schwer, weil, ey, im Endeffekt, wir hatten ein interessantes Rennen.
Das stimmt. Das habe ich aber auch ganz zu Beginn gesagt.
Richtig. Ja. Wollte es noch einmal betonen.
So.
Frage.
Wir haben ganz offensichtlich im letzten Rennen die Frage gestellt, nein, du, findet ihr 24 Rennen zu viel?
Oh.
Denn darauf habe ich sehr viel, haben wir ziemlich viel Resonanz bekommen.
Oh. Vielen Dank schon mal.
Ja, zum einen, jetzt will ich es aber richtig aussprechen. Witschelt, zu eurer Frage über die Anzahl der Rennen. Mich stören mehr Rennen nicht wirklich, da ich dann finde, die 35 Euro monatlich für Sky lohnen sich mehr. Er nutzt nicht nur Formel 1, sagt er übrigens.
Ich wollte gerade sagen, 35 nur für Formel 1 wäre schon happig.
Ja. Ja, verstehe ich.
Mhm.
So, nächster. Also wir müssen jetzt nicht zu jedem was sagen, weil ich würde sagen, sehr, sehr viele sagen das Gleiche. Tom schreibt, ich schaue oft NASCAR und mit 40 Rennen und ständig wechselnde Sieger ist das schon geil. Aber 40 Rennen Verstappen-Show. Als ihr gesagt habt, dieses Jahr 30 Rennen, das war ein richtiger Eye-Opener. Ist jetzt keine direkte Meinung drin, aber ich glaube, man kann es zwischen den Zeilen lesen, dass auch Tom findet, 30 Rennen Verstappen-Show ist ein bisschen zu viel.
Ja.
So, jetzt kommen wir zu was Gutem. Robio schreibt, 24 Rennen sind mir zu viel, ich plädiere auf genau 17 Stück.
Ja.
Ich frage mich, wo die Zahl genau 17 herkommt, statt, okay, oder 16, 17, 18, 19, mache ich keinen Unterschied, genau 17. Muss ich sagen, fände ich zu wenig. Ich finde 19, 20 gut.
Ja, 2009 hatten wir 17 Rennen.
Ja, ich, das ist ganz schön kurz.
Ich würde sagen,
also, das sieht schon im Wikipedia-Ding nicht geil aus, wenn die Rennblöcke so breit sind. Also schon aus einem ästhetischen Viewpoint, finde ich, geht das eigentlich nicht klar.
Warum sollte es mehr Formel-1-Rennen geben? Ja, Wikipedia. Okay, überzeugt, wir machen 25 Rennen.
Weißt du, was ich meine? Du gehst doch bestimmt auch immer auf Wikipedia dann da unten in diese Tabelle. Ne? Und da hatten wir ja gerade eben geguckt bei Hamilton. Und das stört mich schon, wie breit diese einzelnen Kästen da sind.
Hm. Ja, also ich muss auch sagen, irgendwas so zwischen 16 und 20 wäre auch, glaube ich, irgendwas, was ich fühlen würde. Wenn mit Sprints von mir aus eher so in Richtung 17, 18, aber ohne könnte ich auch 19, 20 haben.
Mhm.
Aber ja, ich nehme mal die Sendezeit nicht weg, dann können wir mehr Kommentare lesen.
Ja, so, was haben wir noch? So, Bennett schreibt. Ah, den mache ich zum Schluss, weil das ist mal was anderes. Ich mache zuerst die vielen Rennen. Soria schreibt, ist auch wieder da, hat früher viele Kommentare geschrieben, vielen Dank. Ist ein treuer Zuhörer oder Zuhörerin, das weiß ich nicht. Ich finde schon, dass es zu viele Rennen sind. Die Besonderheit und der Charme gehen dabei völlig verloren, finde ich. Man ist übersättigt dadurch. Gute Folge, Jungs. Und Merci. Dann, was ist das denn? Kleiner Zeichen 3. Verstehe ich nicht, nein, Spaß. Paul schreibt, ich persönlich finde 22 bis 23 Rennen perfekt. Endlich mal, okay. Die Punkte von Dave kann ich nicht ganz nachvollziehen. Verstappen ist zu dominant in 24 Rennen, da das eher ein Problem mit dem Sport im Allgemeinen ist.
Ja, aber ich sag mal so, wenn du zum Beispiel, vergleichen wir es mal mit einem Videospiel. Wenn ein Videospiel dir auferlegt, hey, du musst mal jetzt eine Stunde eine eintönige Arbeit machen, irgendwie so ein Rollenspiel oder so, sammel eine Stunde Pilze. Dann ist, finde ich, was anderes, als zu sagen, sammel 50 Stunden Pilze. Das grundlegende Problem bleibt beim Pilzesammeln, aber es ist ja trotzdem ein Unterschied, ob du das eine Stunde durchmachst oder 50 Stunden durchmachst. Ich glaube, das ist eine ganz gute Analogie, oder?
Es ist eine bescheuerte Analogie. Ey! Aber ich weiß auch nicht, dass es dir gefällt.
Ey! Ich finde, das ist echt. Okay, werte Damen und Herren, für das nächste Mal bitte Feedback, wie ihr die Analogie fand.
Also ich möchte euch mal sagen, Dave hat irgendwann mal eine Analogie benutzt von irgendeinem komischen Clown namens Baldini.
Ja. Und jeder, der Watchmen gesehen hat, denkt sich jetzt, bam, saumäßig cooler Typ.
Das war interessant. und ja, also.
Wusstet ihr, dass Anton mal in einem Windschatten gefahren ist in irgendeinem F1-Spiel und dann Saugi Saugi gesagt hat?
Das aber ist ja auch sehr cool. Es war übrigens F1 2012.
Ja, aber das war wirklich so mit einem sehr unangenehmen Unterton. So, Saugi, Saugi.
Vielleicht war es auch, nee, es war 2011.
Jetzt exposen wir uns gegenseitig die ganze Zeit.
Ja. Wobei, ich glaube, der Clown Baldini, der ist sogar vor 10 Jahren mal public gewesen auf YouTube. Kann das sein?
Nee, ich habe es rausgeschnitten, bevor ich es hochgeladen habe. Das war mir selbst so unangenehm.
Oh Mann. Okay, ich weiß auch nicht mehr, was es war, aber ich glaube, es war Singapur. Ich weiß nur nicht mehr, worum es ging. Aber schön, du hast jetzt deine Pilze-Sammeln-Analogie. Du hast 10 Stunden langweilig Pilze sammeln oder 50 Stunden langweilig Pilze sammeln, ist jetzt der Unterschied. Das ist jetzt also das Problem mit 24 Rennen und dass Verstappen immer gewinnt.
Naja, ich sag mal so, wenn die Saison wenigstens kürzer wäre, wäre der Schmerz halt schneller vorbei, was das angeht.
Ja, aber das beantwortet seine Frage nicht. Er sagt ja, den Punkt von Dave kann ich nicht ganz nachvollziehen, da es eher ein Problem mit dem Sport im Allgemeinen ist.
Ja, wie gesagt.
Ganz allgemein, was sagst du einfach, Pilze sammeln ist langweilig.
Nein, dem Punkt an sich stimme ich halt zu. Ja, es ist halt das Problem vom Sport, von den anderen Teams oder was auch immer, dass sie da jetzt nicht zu Red Bull aufschließen. Aber es macht ja trotzdem Unterschied, ob du dann 20 Mal Verstappen siegen siehst oder 24 Mal. Ich meine, gut, jetzt könnte man auch sagen, ja, dann schalt halt einfach nicht mehr ein, aber andererseits will man ja trotzdem nichts verpassen, so. Das ist halt ja das Ding bei der Formel 1. Und mein Punkt ist halt nur, wenn du es wenigstens in 20 Rennen statt in 30 Rennen hättest, wenn man die Sprints dazu zählt, dann wäre es halt wenigstens nicht so langatmig. Darum geht es mir so ein bisschen.
Hey, dann sammel halt keine Pilze. Nächste Frage.
Genau, dann gucke ich halt kein Formel 1. Danke. Guter Tipp.
Pilze sind übrigens lecker.
Wenn ich keine Pilze sammeln soll, woher sollen wir dann die Champignons finden? Egal.
Nein, bitte.
Mach weiter.
Stefan schreibt, der schreibt uns übrigens auch oft. Vielen Dank. Eindeutig zu viele Rennen. Ich schaue auch gar nicht mehr alle Rennen an.
Anton auch nicht.
Hä?
Anton auch nicht. Bahrain Knickknack.
Hä, es ging nicht anders.
Kannst du auch das Replay schauen?
Ich habe mir dieses Race in 30 dann angeguckt.
Wow.
Aber auch das Replay anschauen, das ging ja auch nicht. Ich konnte ja gar nichts da anschauen. Also nicht mal Real Life, es ging gar nichts.
Richtig, und als du wieder in Deutschland warst, ging es auch nicht.
Doch, da ging es schon, aber da war dann ja schon das nächste Rennen gewesen.
Gewesen.
Und wenn ich dann Jeddah gesehen habe, gucke ich mir ja nicht doch das Rennen von davor noch mit an.
Doch.
Wo ich sowieso weiß, dass es nicht spannend war.
Jetzt mal Hand aufs Herz, du hättest beides parallel gucken können. Das wäre, glaube ich, der King-Move gewesen, weil dann hättest du, das ist, glaube ich, das Beste. Wenn du parallel an zwei PCs Pilze sammelst, ist es weniger langweilig, als wenn du nur mit einem PC Pilze sammelst.
Ja, dann hätte ich, oder es ist doppelt so schlimm. Ich glaube, das wäre mir nicht gestattet worden.
Von wem?
Von der Person, von der ich das Handy im Flieger dann hätte zocken müssen für 2 Stunden.
Ach so, ja und?
Ach so, ja, da...
Kauf dir ein zweites Handy.
Das ist natürlich die Lösung dazu, dass ich daran nicht gedacht habe.
Okay, weiter.
Ich hab's gar nicht fertig vorgelesen. Auf die Sprints kann ich auch gerne verzichten, da schaue ich lieber die Formel 2, die passen gut ins Format und machen Sinn. Ja.
Ja.
Formel 2 schaue ich manchmal, auf die Sprints kann ich auch verzichten. Ja. So, und jetzt wollte ich noch Bennett vorlesen, der hat was ganz anderes. Ist der aus eigener Kraft erfahrene 9. Platz von Jules Bianchi 2014 beim Monaco Grand Prix die vielleicht unterbewerteste Leistung in der...
Ja?
So steht's hier auch. Also, der Kollege Bennett hat's richtig geschrieben. Ich kann nur nicht lesen. Leistung der jüngeren Formel-1-Geschichte. Jetzt hat jeder vergessen, wie der Satz angefangen hat, oder?
Ist Jules Bianchis 9. Platz, den er aus eigener Kraft in Monaco 2014 erfahren konnte, die unterbewertetste Leistung der Formel 1, der jüngeren Formel 1-Geschichte?
Das ist extrem nah dran an dem, was ich gesagt habe. Hervorragend.
Mit 2, 3 Wörtern extra, ne?
Ja, und einmal einen Dreher, was vorne und hinten stand.
Passt. Mit Sicherheit. Ich weiß nicht, ob es hoch oder gering bewertet wird, deswegen habe ich immer so ein Problem mit, ey, wird es unterbewertet oder überbewertet. Mhm. In meiner Wahrnehmung war das eine saumäßig starke Leistung. Und
ja,
in meiner
auch.
Ja, wahrscheinlich.
Deshalb weiß ich nicht, ob es unterbewertet ist, weil ich habe das sehr wohl noch im Kopf, dass das eine extrem starke Leistung war.
Ich denke, es liegt halt einfach in der Natur der Sache, so böse das jetzt auch klingen mag, dass wenn ein Fahrer nie an die Spitze der Formel 1 gekommen ist, was Positionen angeht, dass da einfach nicht so großartig über die Erfolge gesprochen wird. Und gerade wenn der Fahrer jetzt bald dann schon 10 Jahre verstorben ist, oder der Unfall war vor 10 Jahren, dann liegt es irgendwo, glaube ich, in der Natur der Sache, dass Formel-1-Fans da nicht sehr, sehr lange darüber reden. Was sehr schade ist, aber aus der Perspektive heraus würde ich sagen, ja, das ist unterbewertet, aber auch aus nachvollziehbaren Gründen unterbewertet oder selten erwähnt, sagen wir es mal so.
Ja. Aber jo. Was gäbe es denn sonst noch in jüngerer Folge? Also ich würde auch sagen, ich weiß nicht, ob es unterbewertet ist. Vielleicht bei vielen schon, die es gar nicht wissen. Aber...
Reden wir jetzt über unterbewertet oder über die besten Leistungen?
Über dieses da, ob diese Leistung unterbewertet war.
Achso, mir geht's da, also ich dachte, du fragst jetzt, ob es was anderes gab, was auch
stark war. Auch, ich wollte zuerst das sagen, ob das unterbewertet, weiß ich nicht. Möglicherweise, weil es heutzutage noch wenig besprochen wird, aber das hast du ja gerade angesprochen, was es sonst noch für unterbewertete Leistungen gibt, wahrscheinlich sehr viele. Deshalb sind sie ja unterbewertet und sie fallen uns nicht ein.
Was mich mal interessieren würde, weil ich habe da letztens mal Jordi und Palmer darüber sprechen hören, wenn man mal jeden Fahrer so fragen würde, was ist so deine Top 3 an Rennen, die du jemals gefahren bist? Gut, bei Alonso würde man so 400 Rennen aufgezählt bekommen. Quasi fast jedes, das er gefahren ist. Bei Jordi und Palmer war es irgendwie 2016 in Suzuka, glaube ich, was er dann genannt hat. Was man auch null auf dem Schirm hat, aber gerade bei so Fahrern, die nicht wie Verstappen, Hamilton, Leclerc, Sainz, Vettel oder so mal wirklich im Vordergrund stehen. Gerade da hat man halt, finde ich, selten mal so einen Einblick darüber, hey, was ist denn für den jetzt mal eine richtig starke Performance gewesen oder von ihm? Fände ich mal spannend. Ja, ansonsten, was ich zum Beispiel jetzt nicht unbedingt unterbewertet finde, aber was für mich so eine der krassesten Leistungen ist, woran ich mich halt zurückerinnere, ist halt das Wochenende 21 in Brasilien von Hamilton.
Ist absolut nicht unterbewertet.
Ja, deswegen sage ich ja, ist nicht unterbewertet, aber es ist halt für mich immer noch so eine der Leistungen, wo ich mir denke so, boah, das war schon bockstark, das Wochenende.
Naja. Ja. Es war gut. Bei Hamilton fallen mir aber andere Sachen ein.
Hm. Hockenheim 2019?
18.
Ich wollte nur einen Gag machen.
Okay. Aber ja, bei Hamilton kommt mir als erstes Hockenheim 18.
Mhm. Ja, auch nicht schlecht.
Na, das wäre das Erste, was mir da einfiele. Was hätten wir noch? So, jetzt lass mal ein paar. Das finde ich jetzt witzig. Verstappen. Belgien 14.
Der ist 14.
14, bin ich dumm. Belgien 22. Da ist er von P14 gestartet, glaube ich, oder 13 oder sowas Komisches.
Okay, aber wir sind jetzt wirklich bei saustarken Leistungen und nicht bei unterbewerteten Leistungen, oder?
Also, ja, absolut.
Okay, ja.
Ich muss zugeben, mir fallen keine unterbewerteten ein, weil dann würde ich sie ja selbst nicht als unterbewertet empfinden.
Genau das ist auch der Punkt, den ich so sehe, wo ich halt sage, hey, deswegen würde ich mich schwer tun bei der Fragestellung. Ja. Deswegen finde ich es auch okay, wenn wir einfach sagen, was sind so die mitstärksten Leistungen, die wir so die letzten Jahre erlebt haben. Würde ich mich auch anschließen. Was natürlich auch ein bisschen immer mitschwingt, ist Alonso 21 in Ungarn. Die krasse Defensive gegen Hamilton, rundenlang verteidigt, war saustark.
Mhm. Bei Alonso fallen mir zwei andere Sachen ein, die ich viel höher bewerte.
Katar 21?
Nee, ist viel länger her alles.
Ja, okay, jüngere Vergangenheit hatte ich jetzt gerade im Kopf.
Aber was heißt, das war ja 2014.
Okay, dann hast du Ungarn 2014 im Kopf?
Nee, ich habe Malaysia 2012 im Kopf.
Ja gut, das ist noch länger her.
Und Valencia 2012. Aber ich glaube als erstes wahrscheinlich Malaysia. Malaysia, Valencia finde ich relativ ähnlich. Ich finde, sagen wir so, ich finde Malaysia insofern stärker, da das zu einem Zeitpunkt war, in dem der Ferrari sehr schlecht war. Und in Valencia war die Saison fortgeschritten und der Ferrari war ein Auto, der regelmäßig aufs Podium fahren konnte. Das war zum Malaysia-Rennzeitpunkt noch nicht der Fall und der war da schlechter als sogar der Sauber, der hinter ihm angekommen war, in Form von einem Rookie Sergio Perez. Und deshalb würde ich sagen, das fand ich bei Alonso das Stärkste.
Oh. Ich fand tatsächlich Ungarn 2014 auch super. Also ich wusste nicht, dass wir jetzt so weit in die Vergangenheit gehen, aber Ungarn 2014 hätte Alonso fast mit dem absoluten Gurkentorpedo SF14T noch einen Rennsieg geholt.
Nice.
Der hätte da fast noch einen Rennsieg geholt. Also das war saumäßig stark.
Ja.
So, wen wollen wir noch nehmen? Sebastian Vettel vielleicht.
Habe ich auch direkt was. Mal sehen, ob du das gleich hast. Sag.
Bahrain 2018.
Singapur 2013.
Ja, okay. Du denkst jetzt halt immer sehr viel weiter in die Vergangenheit als ich. Ja, vielleicht stimmt. Halt
die Fahrer, die wir nehmen, was fällt mir als erstes ein als krasse Leistung?
Ja, ich habe halt so ein bisschen immer den Zeitstempel noch mit im Kopf. Also so Bahrain 2018 hat er halt die Reifen so zart gestreichelt, dass er zum Ende hin nochmal den Sieg geholt hat. Das war stark. Ja, und Singapur 13 kannst du gerne ausführen, das war krass.
Singapur 13 war gottlos. Ich glaube, da gab es mehrere Safety-Car-Phasen und jedes Mal, wenn es ein Safety-Car war, ist Vettel vorne weggestampft und hat dem Rest des Feldes 1 bis 2 Sekunden aufgedrückt. Das war absolut beeindruckend. Pro Runde, ja. Das war absolut beeindruckend und konnte sich Stopps rausfahren und hinter ihm waren Leute wie Rosberg und Alonso, also jetzt auch nicht gerade die Gurken schlechthin.
Wobei man sagen musste, der Mercedes war teilweise echt gurkig unterwegs in dem Jahr. Also je nach Rennen war der Reifenabrieb wirklich Potato.
Das schon, aber nicht so krass, dass das einen solchen Abstand beschreiben kann.
Hm. Ja. Überleg gerade. Lando Norris. Russland 21.
Naja, da es ja gebottelt hat, würde ich sagen nein.
Es ist wieder nur ein Gag gewesen. Warum lachst du da so?
Ich hab nicht gelacht, ich hab komisch geweint.
Aber es war cute.
Danke.
Bitte. Oh, ich hätte noch einen Fahrer. Und da habe ich sofort
Norris. Nee, wir müssen erstmal Norris hier machen, also wirklich.
Mir fällt so Norris nicht viel ein, aber...
Er hat immer wieder gute Rennen, aber ich vergesse sie dann.
Ja.
Weil sie nie in den Sieg enden. Wir haben immer nur Siege. Wenn es nicht in einem Sieg endet, ist mein Sport.
Österreich 2020.
Oh ja, mit den 5 Sekunden auf Hamilton.
Ja.
War das Hamilton? Ja, das war krass.
Mode 7?
Ja.
Ja. Dann nehmen wir noch Carlos Sainz mit rein. Mal schauen, ob du dasselbe an dasselbe denkst wie ich. Oh, das dauert lang.
Ich hab was im Kopf, aber ich frage mich, weil du das so gesagt hast, mal schauen, ob du dasselbe denkst wie ich.
Okay, dann sag du das Ja, ich sag das Rennen.
23.
Okay, ich hätte 19.
Brasilien?
Ja.
Ah, ich hab Singapur.
Von 20 auf 3.
Mhm. Da hast du recht, das war krass.
Ja, und du hast Singapur den Sieg, ne? Jetzt dürfen wir in die Vergangenheit, wie wir wollen. Kimi Räikkönen.
So, ist es der obvious Pick oder gibt's ein geileres?
Brasilien 2007.
Willst du mich verarschen?
Ja.
Brasilien 2000, gut. Brasilien 2007 ist so beeindruckend wie Verstappen in Japan heute.
Ja, ist halt ziemlich. Im
schnellsten Auto vorne weggefahren, hat gewonnen. Was
inklusive ein bisschen Teamorder, dass Massa hinter ihm landet.
Ja, stimmt das auch noch.
Also ich denke an
Suzuka. Oh, ich hab was. Okay.
Suzuka 2005, denke ich.
Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Belgien 2004.
Oh ja, da hat er auch aus eigener Kraft gewonnen, ne, mit dem McLaren.
Ja, und da war das Auto nicht das schnellste. So
ja,
wie in Suzuka.
Absolute Wurstkarre, also wirklich, das war Gurk-Torpedo 2.0.
Wurstkarre. Also mir ist natürlich auch Suzuka in den Kopf gekommen. Aber das war krass, weil er da gewonnen hat, so von weit hinten kommt. Aber ich glaube, Belgien war 2004 war rein von den Wahrscheinlichkeiten, dass er das gewinnen kann, eigentlich viel unwahrscheinlicher.
Ja.
Weil das war ein Auto, das nicht siegfähig war.
True that, ja. 2009 Belgien fand ich auch ziemlich heftig.
Ja, stimmt.
Weil da war der Ferrari auch nicht so performant.
Ja, gegen Ende der Saison hat er sich ganz gut gefangen, der Ferrari, und konnte gut leisten, aber trotzdem war da sicher nicht das schnellste Auto.
Ein Sieg, den ich aus heutiger Sicht immer noch nicht ganz verstehe, ist übrigens immer noch Australien 2013.
Das Auto war einfach mit den Reifen besser als alle anderen.
Ja, aber vor allem in diesem Rennen. Er hat einen Stopp weniger gemacht und er war irgendwann einfach schneller als die anderen, die frischere Reifen hatten.
Ja.
War irgendwie vollkommen verwirrend. Aber ja, wir schwelgen zu sehr in Erinnerung, habe ich das Gefühl. Wir haben schon 1 Stunde 20.
Was?
Ja.
Um Himmels Willen.
Die Zeit vergeht schnell, wenn man mit Menschen gemeinsam ist, mit denen es eine Freude ist zu reden und wenn man Spaß hat.
Stimmt.
Und ja, wir hatten, glaube ich, heute sehr viel Spaß. Ich hoffe, dass das den Zuschauern ähnlich ergeht. Vielen Dank für die ganzen Kommentare, für die ganze Aufmerksamkeit. Und wir hören uns in etwa 2 Wochen wieder.
Ja.
Wenn es nach Shanghai geht, nach 5 Jahren das erste Mal wieder. Weißt du, wer 2019 in Shanghai eine ziemlich gute Leistung gemacht hat?
Bottas?
Der war damals noch nicht im Williams. Alex Albon.
Kann ich mich nicht erinnern, muss ich ehrlich sagen.
Tja, das holen wir vielleicht bis zum nächsten Rennen nach. Euch eine schöne Zeit. Tschüss.
Ciao.